So heißt es in 2. Petrus 1, Vers 11, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und diese Spannung, dass wir einerseits schon im Reich sind, um irgendwann nochmal in das Reich einzugehen, diese Spannung darf euch jetzt nicht verwirren. Sie beschreibt lediglich, dass es heute schon eine Herrschaft Gottes gibt und dass sich diese Herrschaft noch einmal verändern. Wir können auch sagen, vollenden wird. Es gibt eine Vollendung der Reich-Gottes-Idee. Wenn das Böse, der Tod und die Ungerechtigkeit einmal vollständig beseitigt sein werden. Für uns, die wir unter der Herrschaft Jesu heute schon leben, ändern sich dabei eigentlich nur die Rahmenbedingungen. Also nicht der Herr, dem wir dienen, sondern einfach nur, jetzt machen wir das halt auf dieser Erde und dann machen wir das einfach weiter, wenn der Himmel und die Erde neu gemacht werden. Das ist nicht sonderlich anders. Wichtig ist an dieser Stelle nur eines. Wir müssen verstehen, dass die Bitte, dein Reich komme, ganz eng zusammengehört mit dein Wille geschehe. Beide bilden eine Einheit und sagen eigentlich dasselbe. Und es geht immer darum, dass die Herrschaft Gottes, die unangefochten im Himmel besteht, auf diese Erde kommt. Jetzt ist die Frage, was heißt das praktisch, dass die Herrschaft, das Reich Gottes, sein Wille auf die Erde kommt? Das sind verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Zum einen hat es damit zu tun, dass wir das Evangelium predigen. Wir predigen das Evangelium vom Reich Gottes. So heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Reich Gottes kommt, wo das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt wird, Menschen zum Glauben finden und dadurch unter die Herrschaft Jesu kommen. So dieses Reich, was da kommt, man könnte auch übersetzen mit, das sich entfaltet, das passiert dort, wo Menschen anfangen, den Willen Gottes zu tun. Deswegen diese enge Bindung, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dabei müssen wir aufpassen, dass wir begreifen, wie praktisch das ist. Also Reich Gottes, das ist nicht so eine abstrakte Idee. Da, wo Reich Gottes geschieht, kommt, sich entfaltet, da, wo Gottes Wille geschieht, da geht es um einen Lebensstil. So heißt es in Römer 14, Verse 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also nicht Äußerlichkeiten, sondern, ja, was ist denn jetzt das Reich Gottes? Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir merken, Reich Gottes kommt, entfaltet sich dort, wo Christen im Geist wandeln, wo sie sich ganz konkret Schritt für Schritt in das Bild Christi verwandeln lassen. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann beten wir für Mission. Wir beten für Jüngerschaft. Wir beten für Heiligung im Leben der Geschwister. Dazu zählen wir auch, der Schwerpunkt liegt vielleicht ein bisschen woanders, aber dazu zählt auch, dass Menschen zum Glauben finden, dass sie das Wort Gottes verstehen, dass sie kluge Entscheidungen treffen, dass sie aus alten Bindungen frei werden, dass sie ihre Gaben erkennen, dass sie ihre Gaben einsetzen, dass sie Prioritäten richtig setzen, dass sie nicht vom Weg abkommen. Ihr merkt, das gesamte Paket, wo ich für Geschwister bete, noch da, wo sie noch nicht gläubig sind, ja, um gläubig zu werden, im Weg mit Gott weiterzukommen. All das hat zu tun mit Reich Gottes. Und wenn ich das hier überschreibe, diesen ganzen Komplex mit kompetente Fürbitte, dann geht es darum, dass wir Anliegen finden für andere Menschen, damit diese in eine Beziehung zu Gott hineinfinden und in dieser Beziehung mit Gott wachsen und dann idealerweise aus dieser Beziehung heraus auch die Gesellschaft um sie herum prägen. Schauen wir uns die Wichtigkeit von Fürbitte an. Und es gibt so Themen, wo ich immer wieder erstaunt bin, wenn ich sie dann studiere, wie wichtig sie sind. Das würde man manchmal gar nicht so erwarten. In der Fürbitte geht es nicht um mich, sondern um andere. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, im Vaterunser kommt ihr nicht zu kurz. Es ist halt, ihr seid halt nur nicht am Anfang das Thema. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Es geht darum, dass geistliches Wachstum geschieht, dass Gläubige bewahrt bleiben, dass wir die Gesellschaft prägen, in der wir leben. Es geht darum, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und wenn ich mir anschaue, wie wichtig das für Gott ist, ich stelle euch einfach mal eine Stelle aus dem Buch Jesaja vor. Im Propheten Jesaja klagt der Prophet, eigentlich klagt Gott, Jesaja 59, 16, er, das ist Gott, sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der fürbittet hat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Mir geht es um den ersten Teil. Gott ist ein Gott, der sich wundert, dass in einer Gesellschaft, in der Gottlosigkeit und Unrecht und Dummheit überhand nehmen, dass in so einer Gesellschaft so wenig Fürbitte getan wird. Anscheinend geht Gott davon aus, dass Menschen, wenn es ihnen richtig schlecht geht, wenigstens, ich sag mal, aus Selbsterhaltungstrieb heraus, im Angesicht von allgegenwärtiger Gewalt oder geistlicher Blindheit oder moralischer Verwüstung, dass sie so schlau sind, dass wenn alles drunter und drüber geht, man wenigstens dann mal mit der Fürbitte anfängt und Gott darum bittet, dass er eingreift. Und das Erschreckende ist, sie tun es nicht. Übrigens bis heute nicht. Das ist das Erschreckende. Und ich denke, Gott wundert sich immer noch darüber, wie wenig Fürbitte getan wird. Ein Vers, der mich tatsächlich als junger Christ dazu gebracht hat, das Thema Fürbitte ernster zu nehmen, das ist 1. Samuel 12, Vers 23. Da heißt es, auch was mich betrifft, sagt Samuel, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Cool, oder? Fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Das hier ist eine klassische Unterlassungssünde nach Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So einfach. Und geht es euch auch ein bisschen so, dass ihr das lest und ein bisschen stutzt? Also sofern ihr da noch ein bisschen empfänglich für sowas seid? Hier steht Sünde. Fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen sollte und aufhören sollte, für euch zu bitten. Kommt euch das nicht auch ein bisschen zu stark rüber, wenn Samuel das so sagt? Kann es wirklich eine Sünde sein, wenn ich aufhöre, für meine Geschwister zu beten, wenn ich nicht genügend Fürbitte für meine Geschwister tue? Und genau das steht hier. Das dazugehörige Gebet, Entschuldigung, das dazugehörige Gebot findet sich in Epheser 6. Und es geht an der Stelle eigentlich um die geistliche Waffenrüstung. Also um Dinge, die ich brauche, um den Listen des Teufels zu widerstehen. Und Paulus illustriert die Aspekte, die ich brauche, damit der Teufel mich nicht zu Fall bringt, an einer römischen Rüstung. Also er geht die einzelnen Dinge einer römischen Rüstung durch und ordnet ihnen dann geistliche Aspekte zu. Und da geht es um Dinge wie Wahrheit, Gerechtigkeit, die Bereitschaft, ein evangelistisches Zeugnis zu geben. Es geht um Glaube und Heilssicherheit und Gottes Wort. Und indem er die einzelnen Rüstungsteile eines römischen Soldaten auf geistliche Wirklichkeiten überträgt, zeigt er, was für uns wichtig ist. Und jetzt wird es spannend. Er ist irgendwann mit dem Soldaten durch, aber noch nicht fertig. Da kommt noch ein Punkt und den möchte ich euch vorstellen. Da fehlt noch etwas zu dieser geistlichen Waffenrüstung. Also das Thema lautet, was muss ich tun, damit der Teufel mich im Leben nicht zu Fall bringt? Wie kann ich den Schlichen und Listen des Teufels etwas entgegensetzen. Und dann heißt es in Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich lese den Vers nochmal vor. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Was für ein Vers. Hier an dieser Stelle geht es um Fürbitte. Wir sollen für alle Heiligen beten und nicht irgendwie, sondern mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist wachend und mit allem Anhalten und Flehen. Ganz ehrlich, wer diesen Vers liest und jetzt die Dringlichkeit von Fürbitte nicht versteht, der hat geistlich wirklich ein Problem. Dem ist fast ein Stückchen nicht mehr zu helfen. Also entweder ist dieser Vers, der dich auf die Knie bringt und dich Buße tun lässt, oder ich würde sagen, bekehr dich. Warum ist das Gebet füreinander so wichtig? Ganz einfach, weil Gott uns als Gläubige zusammengestellt hat als eine Gemeinschaft, um gemeinsam zu kämpfen. Der geistliche Einzelkämpfer hat in der Auseinandersetzung mit dem Bösen keine Chance. Und das sage ich als jemand, der sehr eigenständig unterwegs ist, okay? Aber ich kann mein geistliches Leben nicht alleine leben. Ich bin in der Auseinandersetzung mit dem Bösen darauf angewiesen, dass andere Menschen für mich beten, und meine Aufgabe ist, Teil einer Phalanx zu sein, Teil einer Schlachtreihe. Ich trete in diesen Konflikt mit dem Teufel als Teil einer Gruppe. Und ich trage in dieser Gruppe durch mein Gebet Verantwortung für das Leben, beziehungsweise, wenn ich es nicht tue, für das Sterben dessen, der an meiner Seite steht. Das ist die Idee dahinter. Und wir müssen begreifen, dass der Teufel eine Realität ist, dass der Kampf real ist, und genauso real ist unsere Abhängigkeit voneinander. Wenn Geschwister im Glauben Schiffbruch erleiden, dann müssen wir uns ganz nüchtern fragen, wie viel Gebet und Flehen und Wachen wir in ihr Überleben investiert haben. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, am Ende bleibt die Verantwortung fürs Scheitern bei jedem Einzelnen. Und gleichzeitig gilt, dass Gott mich beruft, an der Seite meiner Geschwister zu stehen. Und wenn du dir die Frage stellst, wie du das tust, dann tust du das durch Gebet. Und es sind nicht nur die Geschwister, die wir dabei im Blick haben. Es ist die ganze Gesellschaft, die wir im Blick haben dürfen. So heißt es in 1. Timotheus 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch für die Politiker dieses Landes betet. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch eine ausführliche Gebetsliste für Politiker hat. Falls nicht, dann hast du das wichtigste Fürbitteanliegen in deinem Leben übersehen. Ich ermahne nun vor allen Dingen, wir müssen schon die Augen aufmachen und schauen, was da steht. Da steht, vor allen Dingen beten wir für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das ist dein Nummer eins Fürbitteanliegen, Politiker in diesem Land. Wenn nicht, Buße tun, ändern, anfangen. Kompetente Fürbitte beginnt da, wo wir das Wort Gottes ernst nehmen. Oder in Jeremia 29, Vers 7 heißt es, und sucht den Frieden der Stadt. Und das darf auch für ein Dorf gelten. Also, und sucht den Frieden der Stadt, in der ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Merkt ihr, unsere Gebetsliste geht über die Geschwister, mit denen wir Seite an Seite im Kampf stehen gegen das Böse, hinaus. Und wir beten für diese Gesellschaft. Und ich habe das geschrieben und dachte mir, Jürgen, du musst unbedingt deine eigene Gebetsliste für Berlin nochmal überarbeiten. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Wir machen das, wir fangen das irgendwann mal an, und dann muss man aber weitermachen. Ja, man darf da nicht stehen bleiben. Die Dinge entwickeln sich. Und ich bin da genau mit euch in einem Boot. Wir müssen das lernen. Wir müssen es lernen, kompetent tief zu beten. Ich hoffe, das reicht, diese wenigen Verse, um euch die Wichtigkeit von Fürbitte vor Augen zu malen. Fürbitte ist die konkrete Umsetzung von dein Reich komme, dein Wille geschehe. Fürbitte ist in meiner persönlichen Gebetszeit der größte Block. Es sind locker 60-70% der Gebetszeit, die dafür draufgehen. Einfach, weil es so unendlich viel zu beten gibt. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie sieht das praktisch aus? Wie komme ich dahin? Naja, schauen wir uns das an. Wir wollen ja hier nicht rausgehen und nicht wissen, was wir tun sollen. Bevor ich das aber tue, ein Blick auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist nämlich ein Fürbitter. Und das Erste, was ich möchte, ist, dass wir verstehen, Jesus hat sowohl für Einzelne gebetet, als auch für Gruppen. In Lukas 22, Vers 32 heißt es, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Hier tut Jesus Fürbitte für einzelne Leute, genau genommen für den Petrus. Aber dabei bleibt er nicht stehen. In Johannes 17, Vers 9 betet er für seine Jünger als eine ganze Gruppe. Da heißt es, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus ist ein Fürbitter, er betet für Einzelne, er betet für Gruppen. Und bei diesem Thema sind jetzt zwei Dinge, also wenn wir über Fürbitte nachdenken, sind zwei Dinge extrem wichtig. Das eine ist, wir müssen uns selber als solche, die Fürbitte tun, erstmal selber prüfen, wie es um uns steht. Ob irgendwas zwischen uns und Gott steht, was wir noch in Ordnung bringen müssen, bevor wir Fürbitte tun. Weil es ist klar, wenn wir beten und Gott sagt, ich kann da jetzt nicht drauf hören, dann brauchen wir nicht beten. Und auf der anderen Seite ist Fürbitte, und zwar kompetente Fürbitte, primär eine Frage der Organisation unserer Anliegen. Ich weiß, das klingt nachher furchtbar technisch, vergebt mir das, aber unterm Strich ist Liebe manchmal ein Ausdruck auch von Planung. So, wir fangen mal mit dem einen an. Ich habe gesagt, wir müssen schauen, wie es um uns selber steht. Und deswegen gehen wir mal ganz kurz die Prinzipien durch, die erhörliches Gebet ausmachen. Worum geht es, wenn wir von erhörlichem Gebet, welche Dinge streichen Gebet durch? Und es sind im Wesentlichen diese sechs Punkte, auf die wir immer wieder achten müssen. Erstens, da heißt es in Jakobus 1, Vers 6, Gehorsam ist der erste Punkt. Sorry. Wir fangen an mit 1. Johannes 3, Vers 22. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also ich prüfe mich, wenn ich in die Fürbitte gehe, ob ich irgendwo Sünde in meinem Leben habe. Sünde ist Gift für erhörliches Gebet. Du darfst Sünde bekennen, du sollst Sünde bekennen, aber in dem Moment, wo du Sünde duldest und wo du sagst, ich will da auch nichts dagegen tun, das musst du in Ordnung bringen. Das ist wichtig. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Der zweite Punkt ist, da heißt es in Jakobus 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Und hier ist es wichtig, es gibt zwei Sorten von Zweifeln. Es gibt dieses innerlich mal eine Frage an Gott haben und nicht so genau wissen, warum er das gerade so macht, wie er es macht. Das ist noch kein Zweifeln. Das ist eine ehrliche Frage an Gott, Ausdruck meiner Beziehung zu ihm und meines inneren Wunsches, ihn zu verstehen. Hier der Zweifler, das ist der Wankelmütige, der Doppelselige, der zwischen den Stühlen sitzt, denn ich weiß, wo er hingehört. Denn ich weiß, bin ich jetzt Christ oder bin ich es jetzt nicht. Das heißt, ich muss eine Entscheidung getroffen haben für Gott. Ich muss wissen, dass ich auf seine Seite gehöre, dass ich wirklich gläubig bin. Deswegen Unglaube ist Gift für erhörliches Gebet. Dann sollen wir im Namen Jesu bitten. Johannes 14, Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn wir etwas im Namen Jesu bitten, dann bedeutet das nicht, dass wir am Ende unseres Gebets noch eine Floskel anhängen, so, und dies bete ich im Namen Jesu. Darfst du machen, ist nur nicht gemeint. Gemeint ist, dass wenn ich im Namen Jesu bete, dann bete ich das, was er gebetet hätte. Ich bete so, wie er gebetet hätte. Wenn du in meinem Namen etwas machst, zum Beispiel sagen wir bei einer Poststation ein Päckchen abholen, dann gebe ich dir eine Vollmacht mit, dieses Päckchen abzuholen. Und wenn du danach sagst, ich habe aber auch noch das und das eingekauft, dann war das nicht in meinem Sinn. Dann war das eigenwillig. Und so sollen wir gerade nicht beten. Wir sollen im Namen Jesu, dafür, wofür er mir uns Vollmacht gibt, das sollen wir beten, aber nicht eigenwillig. Wir sollen nicht unsere eigenen Gedanken haben. Deswegen Eigenwille ist Gift für erhörliches Gebet. Dann sollen wir mit einer reinen Gesinnung beten. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also ihr merkt schon, da wo ich etwas für mich haben will, wo ich habgierig bin, wo es mir gar nicht um den anderen geht, an der Stelle Habgier ist Gift für erhörliches Gebet. Und was ich ganz spannend finde, auch mein Umgang mit dem Wort Gottes spielt eine große Rolle. Sprüche 28, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Ach, spannend, oder? Also ich höre nicht mehr auf Gott und Gott sagt, dann höre ich auch nicht auf dich. Ja? Also wenn du aufhörst, auf Gott zu hören, hört auch Gott nicht mehr auf dein Gebet. Und deswegen Desinteresse am Wort Gottes, an dem Willen Gottes, ist einfach Gift für erhörliches Gebet. Und zum Schluss die schönste Stelle, 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt verständnisvoll mit euren Ehefrauen zusammen, als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß, und gebt ihnen Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete, und hier ist nicht die Gebete selber, sondern hier ist die Gebetserhörung gemeint, damit eure Gebete im Sinne von der Gebetserhörung eurer Gebete nicht verhindert werden. Weil natürlich auch gewalttätige Ehemänner theoretisch beten könnten, aber Gott wird nicht auf sie hören. Und was hier für Männer gilt, gilt übrigens auch für Frauen. Ja, also hier geht es ganz allgemein ausgehend von einem Beispiel, nämlich dem Beispiel Ehemann, Ehefrau, um das Miteinander in der Gemeinde, um das Miteinander, da wo wir Menschen begegnen. Es geht um den liebevollen Umgang. Und wenn wir nicht mehr liebevoll miteinander umgehen, dann ist das Gift für unser erhörliches Gebet. Das sind die Prinzipien. Okay? Das heißt, bei der Fürbitte ist es wichtig, dass wir uns kurz die Frage stellen, wie steht es um Gehorsam, Zweifel, den Namen Jesu, reine Gesinnung, Interesse an Gottes Wort, Sanftmut und Ehrbarkeit. Wie steht es um diese Dinge? Bin ich jemand, der wirklich auch Sünde lässt, der wirklich gläubig ist, der so beten möchte, wie Jesus das möchte, für die Dinge, die Jesus wichtig sind, der uneigennützig betet, der hinhören möchte auf das, was Gott ihm sagt? Und tue ich das aus einer wirklich tiefen Liebe für Menschen heraus? Da, wo das so ist, können wir sagen, okay, wir taugen als Fürbitte. Das war Punkt 1. Punkt 2 bei Fürbitte ist, wir müssen die Anliegen, die wir haben, gut planen. Wie gesagt, das kommt jetzt ein bisschen technisch. Und vielleicht sagst du, Jürgen, das ist mir zu heavy. Das ist mir einfach, das ist mir nichts. Dann werde ich dich vielleicht nicht gewinnen an der Stelle und dann werde ich damit irgendwie leben müssen. Aber Fürbitte, wenn sie kompetent werden will, lebt davon, dass ich Anliegen aufschreibe, dass ich nachdenke, dass ich wirklich tiefer gehe und mir die Frage stelle, was brauchen Leute wirklich? Wenn ich das nicht tue, garantiere ich euch, dass Fürbitte oberflächlich bleibt. Also kompetente Fürbitte braucht Zeit, wo ich nicht bete, sondern Anliegen überlege, wo ich die Bedürfnisse von Menschen durchdenke, wo ich mir Sachen aufschreibe. Man kann das folgendermaßen machen und wir fangen einfach mal an, indem wir uns überlegen, wie könnte man Anliegen für Gruppen finden. Ja, Jesus hat für Einzelne und Gruppen gebetet. Wir fangen mal mit den Gruppen an. Wie macht man das ganz praktisch? Wenn ihr jetzt nach Hause geht, morgen ist Feiertag, ihr habt morgen ganzen Tag Zeit, um Anliegen zu finden, wenn ihr wollt. Schön, oder? Also ihr könntet euch hinsetzen und könntet sagen, wir denken mal darüber nach, welche Gruppen gibt es eigentlich in der Gemeinde? Und dann, wenn ihr das macht, dann fallen euch sofort Gruppen ein. Da gibt es die Ältesten bzw. die Gemeindeleitung. Dann gibt es die Diakone, das sind die mit den praktischen Aufgaben. Dann gibt es hier die Musiker, das Lobpreisteam. Dann gibt es vielleicht Leute, die an der Technik sitzen. Dann gibt es die Leute, die mit Social Media betraut sind. Dann gibt es die Teenager und es gibt die, die sich um die Teenager kümmern. Es gibt die jungen Erwachsenen, es gibt die Kindermitarbeiter. Es gibt die Senioren. Witwen, Witwer, es gibt Ehepaare und Familien, es gibt die Alleinstehenden, es gibt Mütter, Väter, es gibt Kranke und Belastete, Hauskreisleiter, es gibt das Evangelisationsteam und so weiter. Kann man sich mal hinsetzen, so beim Frühstück und einfach mal überlegen, welche Gruppen fallen mir ein. Einfach mal so 10, 20 Gruppen, die einem so einfallen. Und dann, nachdem man sich das überlegt hat und ihr merkt, das ist Arbeit. Wir beten jetzt nicht, wir bereiten Beten vor. In dem Moment, wo wir das haben, jetzt machen wir eine Liste. Ihr merkt, das läuft alles am Ende wieder auf Liste hinauf. Ja, es sei denn, du hast ein fotografisches Gedächtnis, dann brauchst du das nicht, habe ich ja schon gesagt. Aber alle anderen mit einem Streuselkopf wie ich brauchen eine Liste. Und zwar eine Liste, die man so anlegt, dass sie wachsen kann. Die ist dazu da, dass wenn einem was Neues einfällt, man das da reinschreibt. Und immer, wenn mir eine neue Gruppe einfällt, schreibe ich die neue Gruppe dazu und dann setze ich mich halt hin und überlege mal, was fällt mir zu der Gruppe ein. Die Technik wird euch das jetzt an einer Stelle mal zeigen, damit ihr eine Idee bekommt. Wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, okay, du könntest zum Beispiel auf Frogwords gehen und dann könntest du auf Frogwords oben in die Suchmaske, also da ist die Startseite, frogwords.de, wenn man da drauf geht, kann man oben in die Suchmaske Fürbitte eintippen. Und wenn man Fürbitte eintippt, dann bekommt man halt Unterseiten, die mit Fürbitte zu tun haben. Und tatsächlich gibt es da die Seite Fürbitte. Huhu, ja, da ist sie. Da drückt man drauf. Das ist jetzt nur, damit ihr eine Idee bekommt, wie man es machen könnte. Das ist nur so ein Einstieg, okay? Und dann geht man da auf so eine Fürbitte-Liste drauf. So, klickt da mal drauf. Und dann seht ihr, so könnte das zum Beispiel aussehen. Ich habe das mal für eine Gemeindefreizeit von uns gemacht. Das sind, ich weiß nicht, für 20 Gruppen mal so die ersten Anliegen. Einfach, dass man so einen Einstieg hat, damit ihr nicht bei Null anfangen müsst. Könnt ihr euch das einfach runterladen, ist auch als Word-Dokument hinterlegt, sodass ihr das einfach weiterführen könnt. Schön, oder? Und da seht ihr schon, was es so alles gibt und die ersten Ideen, wofür man da beten könnte. Und ihr werdet merken, wenn ihr sowas habt wie hier, für bitte praktische Dienste, Haus und Hof, alleine, dass da schon mal 5 Anliegen stehen, es macht einen riesen Unterschied, ob du sagst, ich will jetzt mal für die Diakone beten oder ob du vorher überlegt hast, was brauchen die eigentlich, was wären denn 5 gute Anliegen? Und der Clou ist, während du für sie betest, fallen dir vielleicht noch 2 ein. Oder du denkst dir, ich könnte ja mal mit so einem Diakon reden. Und mal fragen, was der sich wünschen würde, dass ich da bete. Versteht ihr? Wenn du das tust, wenn du anfängst, das konkret für Gruppen zu unterfüttern, dann und nur dann wird deine Fürbitte konkret, sie wird tief, sie wird strukturiert, sie wird erweiterbar und damit kompetent. Und ich will jetzt niemanden überfordern. Fangt ganz klein an. Nimm dir jeden Tag eine Gruppe vor. Ja, und finde dazu ein paar Anliegen und am nächsten Tag eine neue Gruppe. Schau, wen du kennst, was dir noch einfällt, was dir wichtig ist. Fang irgendwo, wie gesagt, an. Nimm das mit in deinen Hauskreis und sag, hey, ich habe jetzt angefangen, was weiß ich, für Alleinerziehende zu beten. Mir fällt da nichts ein, habt ihr noch 2, 3 Anliegen. Oder gerade wenn die Jüngeren, das ist mal, ja, wenn die Jüngeren nicht wissen, was sie für was weiß ich, Senioren bitten sollen, geht zu den Senioren, besucht die, ja, und sag, hey, ich brauche mal 5 gute Anliegen. Der Fischer hat gesagt, ich soll für die Senioren beten, ich weiß gar nicht, was die brauchen. Ja. Und es ist vielleicht sind das so Anliegen, von denen man noch nie gehört hat. Ja. Welcher Jugendliche weiß was über Inkontinenz? Ja, versteht ihr? Das ist ja ganz weit weg vielleicht. Und Senioren kennen sich da ein bisschen aus und können dann sagen, du, das ist für mich ein Thema, ja, kannst du mal für beten? Ja, genau so. Also, entscheidend ist, wir beten für Gruppen und entscheidend ist, dass wir dranbleiben. Dass wir eine Liste von Anliegen bekommen, die immer weiter wächst, und zwar in die Breite, mehr Gruppen und in die Tiefe. Und bitte lasst euch an der Stelle nicht frustrieren. Wenn man beten lernen muss, merkt man es nirgendwo deutlicher als bei der Fürbitte. Und zwar deshalb, weil es ganz schnell ganz viele Anliegen gibt. Und deswegen braucht es etwas Ordnung, es braucht Nachdenken. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch das schaffen kann. Gestern war ja eine der Fragen, wie kann man eine Stunde beten? Ja? Fürbitte macht das möglich. Ich habe in meinen diversen Gebetslisten x Stunden Fürbitte-Anliegen. Und ich nehme mir meistens jeden Tag so eine halbe Stunde. Das ist so der Block, den ich dafür reserviere. Und ich arbeite mich einfach langsam durch. Ich habe da auch überhaupt keinen Stress. Versteht ihr, ob die Alleinerziehenden nach 3 Wochen wiederkommen oder schon nach 2,5? Pff, who cares? Also, ich bete für sie, das ist wichtig. Und lasst mich euch noch ein Geheimnis verraten. Ich weiß nicht, warum, aber es ist total erstaunlich, wie gerade durchdachte und gern auch ein bisschen flehentliche Fürbitte dazu führt, dass ich mich Gott ganz besonders nahe fühle. Achtung, ich bin der Nicht-Emo. Wenn ich davon rede, dass ich mich nahe fühle, dann ist das was ganz Besonderes. Und ich habe mich oft gefragt, wenn ich da so aus der Fürbitte rausgehe und mich so fühle, woran liegt das? Und mein Eindruck ist der, ich fühle mich so gut, weil ich in der Fürbitte dem Herzen Gottes so nahe bin. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du fragen würdest, Vater im Himmel, was wünschst du dir? Dann würde er sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, dass Menschen zum Glauben kommen, und ich habe eine Sehnsucht danach, dass nicht nur Verlorene sich bekehren, sondern dass meine Kinder heiliger leben, dass sie dem Herrn Jesus ähnlicher werden, dass sie im Glauben ausharren. Und wenn wir dafür beten, dass das passiert, merkt ihr, dann sind unsere Worte und die Gedanken, die im Herzen des Herrn Jesus sind, eins. Und das bringt uns ihm nahe. Denkt bitte immer an diesen Vers aus Epheser 6, Vers 18. Lernt ihn wenigstens auswendig, auch wenn ihr sagt, der Rest von dem, was ich sage, interessiert euch nicht. Bitte lernt wenigstens den Vers auswendig. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Lernt ihn auswendig, meditiert über diesen Vers, überlegt, wie ihr ihn umsetzen könntet, was er wirklich bedeutet, was Flehen bedeutet, was es bedeutet, in allem Anhalten und Flehen zu beten. Versucht euch die Dramatik und die Dynamik des Verses zu eigen zu machen, und dann geht konkrete Schritte Richtung Fürbitte. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Leben ist kein Spiel, und es ist dein Gebet, was zählt. Das muss dir klar sein. Dein Gebet macht den Unterschied im Leben von anderen Christen. Wenn du mich fragst, warum wir als Ehepaar den Dienst tun, den wir tun, dann kann ich das auf eine einzige Sache reduzieren. Ich kann sagen, wir haben Beter hinter uns. Wir schicken einmal im Monat eine Gebets-E-Mail raus. Ihr könnt euch bei Frogwords anmelden, oder wenn euch das anstrengend ist, mir einfach eine E-Mail schicken, dann trage ich euch ein. Oder ihr besorgt euch die Frogwords-App, da gibt es so einen rosa Frosch-Button, da drückt man drauf. Einmal im Monat schicken wir 3 Anliegen raus, und das machen wir seit x Jahren. Und wir haben ein paar hundert Leute, die für uns beten. Und es ist diese Gruppe von Betern, die dafür verantwortlich ist, dass wir noch unterwegs sind. Nichts anderes. Es ist nichts, was sonst zählt. Es sind nur die Leute, die beten. Glaub mir. Wenn du Gebet hinter dir hast, ist alles möglich. Und deswegen brauchen wir das Gebet in Gemeinde. So, das war Fürbitte für Gruppen. Das Thema gilt natürlich auch darüber hinaus. Also du kannst auch für Institutionen beten. Du kannst auch für Aspekte der Gemeinde beten, wie das Gebetsleben der Gemeinde, Erweckung in deiner Region. Wichtig ist immer nur eines, dass du dabei konkret wirst. Also nimm dir etwas Zeit, über gute Gebetsanliegen nachzudenken, und entwickle ein System, was auf Erweiterung hin angelegt ist. Ich würde immer sagen, schnapp dir dein Handy mit einer Notizenfunktion, das hast du eigentlich immer dabei, Aber ich weiß auch noch, ich bin anderthalb Jahrzehnte mit einer Vorlagemappe durch den Wald gegangen und habe gebetet. Kannst du auch machen, ist ein bisschen skurril, funktioniert aber. Hab aber irgendetwas, was du an der Stelle wirklich weiterentwickelst. Nimm dir Zeit, um über gute Gebetsanliegen nachzudenken, bitte. Und wenn wir für Gruppen beten, jetzt wird es noch schwieriger, können wir genauso auch für einzelne Leute beten. 2. Timotheus 1, Vers 3, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Das Gebet für einzelne Leute ist die vielleicht größte Herausforderung in der Fürbitte, weil sie uns zwingt, mit anderen Geschwistern nicht nur über das Wetter und den Urlaub zu reden, sondern über das, wo sie wirklich Probleme haben. Das Gebet für die Geschwister lebt von meinem Interesse für die Geschwister. Und deswegen ist Fürbitte für einzelne Menschen ein anstrengendes Geschäft. Wenn wir für Gruppen beten, können wir, was die Menschen angeht, immer noch so ein bisschen distanziert bleiben, vielleicht auch so ein bisschen allgemein bleiben. Wenn es um die Fürbitte für Einzelne geht, an dieser Stelle ist das absolut unmöglich. Wir müssen hingehen, wir müssen fragen, wir müssen vielleicht Leute einladen zu uns nach Hause, wir müssen ihnen zuhören. Und ihr merkt schon, das ist für den modernen Menschen eine irre Herausforderung. Hey, wir sind doch häufig so sehr mit uns selber, mit unseren Aufgaben und mit unseren Problemen beschäftigt, dass wir gar nicht noch mehr Sorgen hören wollen. Ich bin doch eigentlich mit meinen Gedanken schon ganz schön voll mit Dingen, die mich belasten. Und jetzt kommt der Fischer aus Berlin und sagt, jetzt soll ich mir auch noch die Probleme von anderen Leuten anhören und mir die aufschreiben und dafür beten. Ja, Wahnsinn. Aber genau darum geht's. Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, weil wir in dieser Gemeinschaft als Beter und als Unterstützer gebraucht werden. Wir sind wirklich dazu berufen, mitzuleiden, und wir sind genauso natürlich auch dazu berufen, uns mitzufreuen. Ich glaube, es ist für den modernen Menschen, und das betrifft vor allem die Jüngeren hier, eine irre Herausforderung, dem Götzenindividualismus zu durchschauen und ihn dann wirklich beiseite zu schieben. Als Gläubige bekehren wir uns zu einem Wir. Aus Ich wird Wir. Ich bekehre mich zu einem Wir. Und im Moment der Bekehrung sage ich Ja zu einer Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Und wenn du am Abendmahl teilnimmst, dann bringst du dadurch zum Ausdruck, diese Gemeinschaft, das ist die Gemeinschaft der Heiligen, zu der ich gehöre. Und für meine Geschwister bin ich bereit zu sterben. Und weil es nicht immer ums Sterben geht, bin ich mindestens dazu bereit, für sie zu beten. Weil ich an ihrer Seite stehe. Weil es meine Geschwister sind. Weil es Leib Christi ist, wo ich dazugehöre. Weil ich sie brauche und sie mich brauchen. Weil wir nur zusammen funktionieren. Weil wir den Job nur gemeinsam erledigen können. Das heißt, kompetente Fürbitte braucht im Blick auf Einzelne ein offenes Ohr. Ich muss die Lasten von Menschen wahrnehmen. Es geht nicht nur allgemein darum zu sagen, Herr, segne doch alle. Und um das einmal auch zu sagen, mir ist klar, dass wenn es um die Nähe zu Menschen geht, da gibt es Riesenunterschiede. Du hattest das gestern gesagt, ja, du tankst Kraft, wenn du mit Menschen zusammen bist. Wenn ich im Bad der Menge unter, also ich gehe unter im Bad der Menge, sagen wir so, gar nicht. Das heißt, wir sind unterschiedlich. Ja, der eine sagt, oh, Menschen, genau meins, und die anderen sagen, Menschen, ja, aber nur auf der Fotografie oder so, also möglichst weit weg. So, jetzt komme ich und sage, wir sind unterschiedlich und trotzdem möchte ich dich bitten, selbst wenn Menschen für dich anstrengend sind, dass du diesen Komfortbereich verlässt und überlegst, wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mir Mühe machen, auf einzelne Leute zuzugehen und ihre Anliegen erfragen. Fang klein an, in deiner Familie, in deinem Hauskreis. Leute, die dir sympathisch sind, wo du merkst, da fällt es mir leicht. Und dann Stück für Stück erweitern. So ein Anspruch mit, hey, du sollst für einzelne Leute beten, kann dich jetzt überwältigen. Also brich es runter auf eine Größe, die du erstmal greifen kannst und lass es langsam wachsen. Ich gebe dir einen Tipp. Ich finde den Tipp toll. Und Andreas, wir müssen das unbedingt umsetzen bei uns in der Gemeinde. Der Tipp ist der, nach dem Gottesdienst rede ich mit einer Person, die ich noch nicht so gut kenne, die aber irgendwie zur Gemeinde gehört, und versuche von ihr ein Anliegen, den Namen und ein Anliegen zu kriegen. Stell dir das vor, du gehst irgendwo hin und sagst, hallo, ich bin der sowieso, ja, wer bist denn du? Ah, wir gehören alle hier zur gleichen Gemeinde, ist ja toll, ja. Du, ich würde gern für dich beten. Wie heißt denn du? Aha, schreibe ich mir auf und dann schreibst du das. Stell dir vor, das wäre Kultur in der Gemeinde. Das erste oder mit bei den ersten Dingen nach dem Gottesdienst, man geht auf jemanden zu und sagt, sag mal, wer bist denn du? Ich würde gern für dich beten. Und du machst das nur mit einer Person am Sonntag. Ist überschaubar, oder? Eine Person. Stellt euch das vor, das wäre irgendwie, und du holst dann von mir aus dein Handy raus, ja, kannst du auch ein Selfie machen, sagen, darf ich ein Selfie machen, ja, kannst du machen. Wenn der andere sagt, nee, darfst du es natürlich nicht machen, aber manche Leute merken sich halt keine Namen, sondern Gesichter, aber stell dir vor, du würdest sagen, der Gottesdienst ist für mich dazu da, dass ich mit einem Anliegen für eine Person mehr wieder rausgehe. Dann hättest du im Jahr so 40, 50 Leute kennengelernt, hättest Anliegen dazu. Und weißt du was, du könntest am nächsten Sonntag dahin gehen und könntest sagen, du, ich habe für dich gebetet. Wie ist es denn gelaufen? Überleg dir mal, was das mit der Kultur, mit der Gesprächskultur einer Gemeinde machen würde, wenn jeder zu dem danach sagen könnte, ich habe dafür gebetet. Stellt euch das vor. Also nochmal, ich weiß, dass ich nerve, aber ich möchte gerne, dass ihr Anliegen aufschreibt, damit deine Fürbitte immer tiefer und präziser wird. Und wenn du das nicht tust, verspreche ich dir, dass Fürbitte in einem Blabla, in einem Gebet einerlei untergeht. Du wirst wahrscheinlich persönliche Fürbitte fast gar nicht tun und die andere Fürbitte wird nicht sonderlich tief sein. Zum Schluss noch drei Punkte. Erstens, nutzt Hauskreise und Dienstgruppen zum Beten. Also wenn ihr miteinander dient, und ich hätte jetzt Lust, dass die Techniker das gleich machen, aber ich werde euch jetzt nicht dazu verdonnern, weil ich brauche euch noch für die Folien. Aber wenn ihr miteinander dient, dann tut das nicht, ohne miteinander zu beten. Wer nicht mit anderen beten will, ist zum Dienst in der Gemeinde nicht geeignet. Warum? Die Gemeinde braucht erst dein Gebet und dann braucht sie deine Begabung. Du kannst so schwach sein in der Begabung, wie du willst. Wenn du genug betest, reicht das. Der Segen deines Dienstes entsteht nicht aus deiner natürlichen Begabung. Das verspreche ich dir. Die besten Evangelisten sind nicht die, die am besten Traktate schreiben können. Es gibt so Leute wie Heukelbach, die immer noch irgendwie am Ende ihres Lebens sich wundern, dass das, was sie da geschrieben haben, so viele Leute zum Glauben gebracht hat. Wir brauchen erst Gottes Segen. Wir brauchen erst das Gebet. Und dann darfst du dich mit deiner Begabung draufsetzen und dann wird da auch eine Berufung draus. Und deswegen nutzt Dienstgemeinschaften, um füreinander zu beten. Was braucht es da? Es braucht einen Verantwortlichen. Es braucht einen, der sagt, ich nehme das in die Hand, ich sammle die Anliegen wöchentlich und ich schicke sie rum. Warum? Weil Menschen faul sind. Wenn du sagst, lasst uns mal miteinander beten, wird überhaupt nichts passieren. Du brauchst einen, der hingeht und sagt, komm, wir wollten miteinander beten, gib mir deine Anliegen. So richtig ziehen, ja? Push, ja? Gib mir. Und dann wird da was draus. Nutzt Dienstgemeinschaften zum Gebet und Hauskreise genauso. Zweitens, jetzt wird es etwas wild. Ich werde jetzt euch, nicht alle, aber ein paar werde ich verlieren. Stell dir Folgendes vor. Wir machen es jetzt richtig wild. Stell dir mal vor, du würdest für alle Geschwister deiner Gemeinde eine Liste erstellen, wo du sagst, ich bete für die Heiligung meiner Geschwister. Und stell dir vor, ich bete für die Heiligung meiner Geschwister nicht, indem ich sage, Herr, mach all diese Muffel bitte Jesus ähnlicher. Das wäre sehr pauschal, sondern, und ich will euch erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich vor, ich weiß nicht, Jahrzehnten mal hingesetzt und habe mit meiner Frau ein Buch geschrieben, ja, ging um ethische Themen in der Bibel, wie man ethische Themen in der Bibel seinen Kindern vermitteln kann. Also Ethik ist das, wie man leben soll. Und irgendwann habe ich gedacht, na, wenn ich meinen Kindern beibringe, wie sie leben sollen, also dass man nicht schlecht reden soll, dass man die Wahrheit sagen soll, dass man seine Feinde segnen soll. Wenn ich das meinen Kindern beibringe, weil die Bibel sagt, ich soll das meinen Kindern einschärfen, dann könnte ich doch auch dafür beten, oder? Es war so ein Gedanke, der kam mir mal an Weihnachten. Und dann habe ich mich hingesetzt in der Weihnachtszeit und habe aus diesen ethischen Anliegen Gebetsanliegen gemacht. Dann hatte ich so ungefähr 200 ethische Anliegen. Also einmal die komplette Ethik durch. Und das habe ich dann für meine Kinder gebetet, über Jahre hinweg. Das ist ein guter Anliegen, das ist einfach, finde ich, schön. Und als meine Kinder dann älter wurden, dachte ich mir, jetzt habe ich diese 200, und die Liste wuchs natürlich, also von daher inzwischen vielleicht 250 oder 300 Anliegen. Immer wenn ich was denke, das würde ich mir wünschen für meine Geschwister, dass sich in ihrem Leben entfaltet, kommt das da drauf. Das heißt, das, was ich für meine Kinder gebetet habe, das bete ich jetzt für die Geschwister. Ich hätte gerne die Liste mal den Blick. Ihr könnt euch das auf Frogwords anschauen, so ein Einstieg dazu. Das sieht dann halt so aus. Ja? Also scroll mal durch. Das ist halt so ein bisschen mehr, wo man dann, hier steht dann zum Beispiel, stopp, hier das Name auch in schwierigen Lebenslagen nicht anfängt, gegen Gott zu murren, sondern es lernt, auf Gott zu warten, zu harren, fröhlich zu hoffen, anhalten, zu beten und sich nicht davor scheut, Gott zu Gott zu versuchen, anzuklagen oder zu misstrauen. Solche Dinge sind das. Und ihr merkt schon, warte mal, das betest du für deine ganze Gemeinde? Ja, warum nicht? Das will ich doch, oder? Ich will doch genau das. Ich will, dass meine Geschwister Gott nicht misstrauen, dass sie nicht anfangen zu murren. Das will ich. Warum soll ich es dann nicht beten? Ja, es dauert ja ewig. Na und? Ist doch egal, wie lange es dauert. Kannst du dir vorstellen, was diese Liste mit mir selber macht? Das ist wie so ein TÜV-Bericht, der über mich drüber läuft. Ich frage mich auch, wann hast du das letzte Mal gemurrt und geklagt? Hä? Wo stehst du gerade? Wie gesagt, ich wollte es euch nur zeigen, das ist die sogenannte Heiligungsliste, wo man sagen kann, wow, wenn ich das mache, das ist ja richtig Arbeit. Das ist ja richtig viel. Jetzt komme ich wieder, ja genau. Fürbitte ist Kampf. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist der Punkt. Wenn du sagst, ich möchte in die Tiefe gehen, brauchst du Anliegen. Und das ist, wenn du, stell dir vor, du wärst arbeitslos und hättest Zeit, dann würde ich sagen, du hast Zeit zum Beten. Häng dich rein. Stell dir vor, du bist Rentner und sagst, ist rum, bete, häng dich rein. Du kannst als Gebetskämpfer so viel mehr, ich würde fast mich ein bisschen mit mich freuen, ja, du bist, was weiß ich, irgendwo krank, ein bisschen, ja, und, aber du hast Zeit zum Beten, nutze sie. Häng dich rein für die Geschwister. Geh in den Kampf und sag, ich bete für meine Geschwister. Ich bete, dass die sich Stück für Stück wirklich, wirklich verändern. In der Fürbitte stelle ich mich an die Seite von Menschen und stehe für sie ein, bis dahin, dass der Herr Jesus am Kreuz noch betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bis dahin. Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, das tut er für uns heute noch. Das ist das Irre. Römer 8, Vers 34 heißt es, wer ist da der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch, was tut, für uns verwendet. Hey, im Himmel ist einer, der heute für dich Fürbitte tut. Wenn du so sein möchtest wie Jesus, dann kommst du an Fürbitte nicht vorbei. Es gibt keine Christus-Ebenbildlichkeit. Es gibt keinen Wandel im Geist. Es gibt kein reifes Christsein ohne kompetente Fürbitte. Kompetente Fürbitte ist Ausdruck von Nüchternheit und von Hingabe. Und jetzt kommen wir wirklich zum letzten Punkt. Manchmal fehlen uns die Worte. Römer Kapitel 8, Vers 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Heilige Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, Aber der Heilige Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, das ist wieder der Heilige Geist, weiß, was der Sinn des Geistes ist, das ist der menschliche Geist, mein Geist, denn er, der Heilige Geist, verwendet sich für Heilige, für uns, gottgemäß. Wenn du in die Fürbitte gehst, wird es Momente geben, wo wir für Menschen beten wollen, aber nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Und das ist okay. Es gibt diesen Moment, wo du nichts sagen musst, wo du in dich hineinhorchen darfst, still werden darfst, seufzen darfst und darauf vertrauen darfst, dass der Heilige Geist selbst weiß, was in deinem Herzen drin ist. Und das, was du nicht in Worte fassen kannst, wo dir die Worte und die Weisheit fehlen, das wird er selber für dich aussprechen. Er wird sich für dich vor Gott verwenden. Auch das, wo wir nichts mehr sagen. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Wenn ihr länger dabei seid, wisst ihr, wovon ich spreche. Menschen, die auf der Gebetsliste erscheinen und wo du sagst, Vater, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich könnte nur heulen. Wenn du solche Menschen hast, dann darfst du wissen, du bringst sie mit einem Seufzen vor Gott. Und der Geist Gottes wird dein Seufzen verwandeln in Worte, die bei Gott etwas bewirken. Auch das ist Fürbitte. Ich fasse das nochmal zusammen. Fürbitte ist die konkrete Umsetzung von dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir treten vor Gott für Menschen ein, damit sie gerettet werden, damit sie im Glauben wachsen, damit sie bewahrt bleiben, Christus immer ähnlicher werden und als veränderte Menschen ihre Gesellschaft prägen. Kompetente Fürbitte bleibt nicht allgemein, sondern sie ist aufmerksam, sie plant, sie betet so konkret wie möglich, sie ist bereit zuzuhören, Fragen zu stellen, sie schreibt sich Anliegen auf, sie betet andauernd, sie tut das für Einzelne, sie tut das für Gruppen, für Gemeinden, für Institutionen, für die Gesellschaft, vor allem auch für Politiker. Ich wollte euch mitgeben, dass Fürbitte, wenn ihr es ernst nehmt, Arbeit ist. Deswegen wird der moderne Mensch und dein Fleisch alles tun, damit du es nicht lieben lernst. Du wirst merken, du wirst vielleicht selten im geistlichen Leben mehr Widerstand erfahren, als wenn du dich hinsetzt und für eine Gruppe nach konkreten Anliegen suchst, um sie morgen zu beten. Wenn du mir nicht glaubst, versuch das mal. Fürbitte ist Arbeit, aber sie ist Arbeit aus Liebe. Wir stellen uns an die Seite der Menschen, die Gott uns an die Seite gestellt hat, weil Gott uns zu einem Wir beruft. Und wenn du nicht betest, weil du so ein absoluter Egomane bist, dann tu bitte darüber Buße. Und wenn dir die Worte fehlen, dann dürfen wir seufzend darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns vertritt. Das wollte ich euch mitgeben. Amen.